Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herter, guten Tag. Ob der amerikanische Präsident Donald Trump den Friedensnobelpreis tatsächlich erhält, scheint äußerst fraglich, auch wenn der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu ihn dafür vorgeschlagen hat. Davon abgesehen will Trump jedenfalls, dass der Gaza-Krieg endet. Für Netanyahu sind die USA und Trump da aber nicht mehr alles entscheidend. Schon beim Angriff auf den Iran hatte Israel einfach auf eigene Faust Fakten geschaffen. Die USA zögerten zunächst und zogen erst einige Tage später nach. Trotzdem existiert das iranische Atomprogramm noch. Es zeichnet sich ab, dass das Programm um einige Jahre zurückgeworfen wurde. Das sind keine beruhigenden Aussichten, weder für Israel noch für die arabischen Staaten. Einige von ihnen wollen aus dem Nahen Osten eine atomwaffenfreie Zone machen. Dazu hören Sie gleich mehr. Außerdem in der nächsten halben Stunde, warum prominente chinesische Unternehmen nach Singapur ziehen. Es geht wohl auch um ihren Ruf. Unruhen in Kenia. Ist diese afrikanische Demokratie in Gefahr? Und ein Besuch in der Grande Piscine von Rabat, dem angeblich größten Freibad Afrikas. Das sind jetzt unsere Themen in der einen Welt, dem Auslandsmagazin im Deutschlandfunk. Noch bevor der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging, wurde die Arabische Liga in Kairo gegründet. Und dort hat sie immer noch ihren Sitz. Wer hier einmal zu Besuch war, dem wird nicht entgangen sein, dass sich die Mitarbeiter oft auf verlorenem Posten fühlen. Ziel der Organisation ist es, die politische Kooperation zwischen den mehr als 20 Mitgliedstaaten zu stärken und der Diplomatie eine Chance zu geben. Doch gerade im Nahen Osten werden diplomatische Bemühungen allzu oft von der Wirklichkeit überholt, von Konflikten und Kriegen. So ist es auch mit der Forderung, aus der Region eine atomwaffenfreie Zone zu machen. Eine deutliche Mehrheit, aber nicht alle Staaten der Arabischen Liga stehen dahinter. Und angesichts des iranischen Atomprogramms, aber auch des israelischen Atomwaffenarsenals, hält sich zumindest Saudi-Arabien eine nukleare Option ausdrücklich offen. Informationen dazu von unserem Korrespondenten Jürgen Striak.
Am 15. Juni, zwei Tage nachdem Israel den Angriff auf den Iran begonnen hatte, wurde in Kairo eine Erklärung der Außenminister von islamischen Staaten veröffentlicht, unter ihnen 16 Mitglieder der Arabischen Liga. Die Erklärung entstand auf Initiative des ägyptischen Außenministers Badr Abdel Atti. Darin werden die israelischen Militärschläge gegen den Iran verurteilt und es wird auch etwas gefordert, das der UN-Botschafter Ägyptens drei Tage später in New York nochmal bekräftigt, vor der UN-Vollversammlung.
Es ist wichtig, den Nahen Osten vollständig von Atomwaffen zu befreien, ohne Ausnahme. Zudem sollten alle Länder der Region dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen beitreten, also dem Atomwaffensperrvertrag.
Diese Formulierung meint im Grunde indirekt Israel, denn kein arabischer Staat besitzt derzeit Kernwaffen. Alle Mitgliedstaaten der Arabischen Liga unterstützen den Atomwaffensperrvertrag, fast alle den Atomwaffenverbotsvertrag und sie unterstützen die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten. Ägyptens Außenminister Badr Abdel Atti jüngst im Fernsehinterview.
Ägypten hat sich bereits 1974 für die atomwaffenfreie Zone engagiert, als es zusammen mit Iran vor der UN-Vollversammlung einen entsprechenden Resolutionsentwurf einbrachte.
Die große Ausnahme in der Region ist also Israel. Das schmale Land am Mittelmeer besitzt angeblich mindestens 90 Atomsprengköpfe. Das wird offiziell weder bestätigt noch geleugnet. Diese Unklarheit ist Teil der israelischen Atomwaffenstrategie. Israel hat auch diesbezüglich keine internationalen Verträge unterschrieben, wird also auch nicht von internationalen Organisationen kontrolliert. Von keinem arabischen Land wird Israel derzeit mit Kernwaffen bedroht. Saudi-Arabien schließt die Beschaffung von eigenen Atombomben zwar nicht aus, aber nicht wegen Israel, sondern wegen Iran. Das Königreich würde notfalls den Besitz von Atomwaffen anstreben, erklärte Kronprinz Mohammed bin Salman vor 7 Jahren in Paris.
Was, wenn Iran zum Beispiel 2025 nur noch Tage von der Herstellung einer Atombombe entfernt ist? Teheran wird sich nicht an Verträge halten, sondern die Bombe bauen. Das zwingt uns dann, Iran mit nuklearen Mitteln entgegenzutreten.
Auch Israel will gewappnet sein, das leuchtet ein, aber die Region wird dadurch insgesamt nicht sicherer, zumal israelische Politiker neuerdings davon fantasieren, Atombomben tatsächlich einzusetzen, zum Beispiel in Gaza. Und Israels Kernreaktoren könnten zum Ziel von Raketenangriffen werden. Auch das bedroht zumindest die Nachbarländer, weil es Folgen haben könnte, wie in Tschernobyl und Fukushima. Die Moderatorin des ägyptischen Fernsehsenders fragt Außenminister Abd el-Adi, ob es beunruhigen müsse, dass der israelische Kernreaktor in Dimona, von dem man so wenig wüsste, nur 65 Kilometer von der ägyptischen Grenze entfernt ist.
Das stimmt. Wir machen uns große Sorgen und haben eine berechtigte Angst.
Dass Iran ebenfalls den Besitz von Kernwaffen anstreben könnte, beunruhigt Ägypten genauso.
Wir müssen für das gefährliche iranische Atomprogramm eine politische, friedliche Lösung finden.
Immer mehr arabische Länder betreiben Atomkraftwerke für die zivile Nutzung oder planen dies, erklärt der ägyptische Wissenschaftler Yusri Abu Shadi, bis 2009 leitender Inspektor bei der Internationalen Atomenergiebehörde.
Vorreiter sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie sind das bislang einzige arabische Land, in dem Kernreaktoren bereits Strom erzeugen. In Ägypten werden ebenfalls 4 Reaktoren gebaut.
Auch Jordanien, Katar, Kuwait und Bahrain spielen mit dem Gedanken, Kernkraftwerke zu errichten. Und Saudi-Arabien arbeitet zusammen mit den USA an entsprechenden Plänen. Das Königreich will allerdings die eigenen Uranvorkommen auch im Land anreichern dürfen. Die USA sind dagegen. Mit angereichertem Uran lässt sich nämlich auch atomwaffenfähiges Material herstellen. Laut Atomwaffensperrvertrag darf Saudi-Arabien das allerdings auch. Yusri Abu Shadi.
Alle Länder, die den Vertrag unterschreiben, stimmen damit der strengen Kontrolle durch die Atomenergiebehörde zu. So ist ihnen die zivile Nutzung der Kernkraft erlaubt, einschließlich der Urananreicherung. Die USA wollen dies den Saudis untersagen. Es ist aber deren gutes Recht.
Saudi-Arabien möchte in jedem Fall gleichziehen können, wenn Iran irgendwann doch noch Kernwaffen besitzt. Das würde das atomare Wettrüsten im Nahen Osten womöglich erst richtig ankurbeln.
Jürgen Striak berichtete, auch die Türkei ist an der zivilen Nutzung von Atomkraft interessiert und Präsident Erdogan hat angedeutet, dass die Türkei nicht außen vor bleiben will, wenn andere Staaten der Region atomar aufrüsten. Shein, TikTok, Tripcom. Immer mehr chinesische Firmen verlagern ihren Hauptsitz nach Singapur, also aus China weg. Während Produktion, Logistik und Kontrolle dort weiterhin bleiben, also in China, wollen die Unternehmen durch den Standortwechsel offenbar für Investoren attraktiver werden. Womöglich geht es auch um größere politische Handlungsspielräume, was aber niemand bestätigt, man kann es nur vermuten. Ines Burkhardt blickt in ihrem Bericht auf die chinesischen Firmen und auch auf die andere Seite. Was hat Singapur davon und die Menschen, die dort leben?
Die laute Musik ist schon von Weitem zu hören. Mitten im riesigen Einkaufszentrum Suntec City in Singapur hat der chinesische Online-Händler Shein einen Pop-up-Store errichtet. Nur für ein paar Tage. Eigentlich verkauft Shein nur im Internet. Auf einem rosa-gelben Teppich stehen Dutzende Kleiderständer voll mit Hosen, T-Shirts, Röcken. Auch eine Schminkstation und ein Glücksrad sollen Kundinnen anlocken. Vor allem junge Frauen shoppen hier. So wie eine 28-jährige Singapurerin, die gerade für umgerechnet 150 Euro eingekauft hat. Ein paar Klamotten und eine Tasche.
Some clothes, like one piece and bag.
Vom Pop-up-Store habe sie über Instagram erfahren, erzählt sie. Auch sie selbst sei in sozialen Netzwerken aktiv und poste dort öfter Videos. Deshalb suche sie hier günstige Kleidung, die sie dann nur einmal anziehe.
If I use for Instagram, I don't want to wear again, so.
Außerdem sei die Qualität der Kleidung nicht besonders gut. Das bestätigen auch andere Kundinnen und Kunden.
It's not for the quality,
es geht nicht um Qualität, sondern um Style.
Ich habe mal eine Jeans gekauft und sofort gemerkt, dass der Stoff billig war. Ganz dünnes Material und nach zweimal Tragen war sie schon gerissen.
Trotz der von vielen beschriebenen Qualitätsmängel und der Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden in China wächst Shein rasant. Der chinesische Konzern veröffentlicht keine offiziellen Zahlen, aber laut Financial Times lag der weltweite Umsatz im vergangenen Jahr bei 38 Milliarden Dollar. Das sind fast 20% mehr als im Vorjahr. Ein schnell wachsender Markt ist Südostasien. Einer der Hauptgründe, warum Shein vor 3 Jahren seinen Hauptsitz nach Singapur verlegt hat. Denn der Zugang zu Ländern wie Thailand, Vietnam oder Indonesien sei von hier aus sehr gut, erklärt Xu Le, Chinesin und Ökonomin an der National University of Singapore Business School.
So if you want to develop your business in Southeast Asia,
wer sein Geschäft in Südostasien ausbauen will, landet fast immer zuerst in Singapur. Der Markt hier ist hochentwickelt. Vor allem die Finanzinfrastruktur gilt als sehr ausgereift. Das macht es Unternehmen leicht. Und ist das Hauptquartier einmal aufgebaut, lässt sich von Singapur aus gut in die Nachbarländer expandieren.
In Rankings gehört Singapur, das auch die Schweiz Asiens genannt wird, zu den führenden globalen Finanzplätzen. Im Global Financial Centers Index, der von einem britischen Think Tank gemeinsam mit dem China Development Institute erstellt wird, landete Singapur zuletzt auf Platz 4, hinter New York, London und nur noch knapp hinter Hongkong. Wichtige Kriterien, um auf die vorderen Plätze zu kommen: politische Stabilität, gute Infrastruktur, möglichst keine Korruption, gut ausgebildete Arbeitskräfte, Zugang zu Kapital und niedrige Steuern.
Singapur hat bekanntlich niedrige Steuern. Und genau das ist ein klarer Vorteil aus Kostensicht. Weniger Steuern bedeuten geringere Produktionskosten. Und das macht den Standort besonders attraktiv. Aktuell liegt der Unternehmenssteuersatz bei nur rund 17%.
Das zieht viele Unternehmen an, auch immer mehr chinesische. Shein, TikTok oder Trip.com haben in den vergangenen Jahren ihre Hauptsitze hierher verlegt oder zumindest bedeutende regionale Firmensitze in dem kleinen Inselstaat aufgebaut. Für Sumit Agarwal, Professor für Finanzwissenschaft an der National University of Singapore, hat diese Entwicklung seit der Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen. China verfolgte damals eine sehr strenge Strategie, die vielen Lockdowns schadeten der Wirtschaft. Das ließ viele Unternehmen umdenken und sich nach Singapur orientieren, sagt Agarwal.
Singapur hat während der Corona-Pandemie gezeigt, wie gut es mit der Krise umgehen kann, und zwar ohne größere Störungen für Unternehmen. Genau das signalisiert vielen Firmen, hier ist ein Standort, der Verlässlichkeit bietet und Unsicherheiten reduziert.
Für viele chinesische Unternehmen biete Singapur auch mehr Freiheit, sagt Ökonomin Xu Le von der Business School.
In bestimmten Branchen lässt sich das besonders gut beobachten, etwa in der Spieleindustrie. Denn in China gibt es Einschränkungen, die die Entwicklung von Gaming-Unternehmen behindern.
Kritiker warnen allerdings, Singapur diene einigen chinesischen Firmen als Waschstation. Sie sprechen von Singapore Washing. Hunderte chinesische Firmen sollen laut Berichten heimlich ihren Firmensitz nach Singapur verlegt haben. Nicht nur, um ihr Image zu verbessern, denn Singapur genießt weltweit einen exzellenten Ruf, sondern teilweise auch, so der Vorwurf etwa der Oppositionspartei Singapurs, der Workers Party, um Geld aus kriminellen Quellen reinzuwaschen. 2023 führte ein Milliarden-Geldwäschefall, in den einige Chinesen involviert waren, zu Kritik an Singapurs Finanzaufsicht, die daraufhin strengere Regeln und Kontrollen einführte. Sumit Agarwal teilt deshalb den Vorwurf des Singapore-Washing nicht.
Die Regierung Singapurs greift regelmäßig hart durch, wenn es Hinweise auf Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten gibt. Man erinnere sich an den Fall vor einigen Jahren, als mehrere Chinesen festgenommen wurden. Also nein, ich glaube nicht an diese These.
Singapur schaue ziemlich genau, welche großen Unternehmen es reinlasse, sagen Experten. Ein Beispiel: produzierende Unternehmen, die Luft verschmutzen, seien nicht willkommen, erzählt Ökonomin Choulet. Ja, Singapur achte natürlich genau auf die eigenen Vorteile, sagt Sumit Agarwal.
Dass sich diese Unternehmen in Singapur ansiedeln, ist ein großer Gewinn für das Land. Sie liefern Technologie, schaffen Arbeitsplätze und treiben Innovationen voran, etwa durch Forschung und Entwicklung.
Dass die Regierung von Singapur einiges dafür tue, um es bestimmten Unternehmen leicht zu machen, kann auch Steffen Fischer bestätigen. Er arbeitet für ein deutsches Unternehmen und ist Singapur-Wirtschaftsbotschafter für den deutschen Mittelstand. Eine Initiative, die Regierung Singapurs vor 9 Jahren zur Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen hat.
Ich habe halt erlebt, dass man auf der Suche nach einem Grundstück oder nach guter Infrastruktur ganz toll unterstützt wird. Man löst dann durch eine solche Begleitung nicht alle Einzelfragen, aber man hat immer Ansprechpartner und man wird also sozusagen nicht alleine gelassen, was ich aus anderen Regionen der Welt unter dem Stichwort Bürokratie schon oft auch gehört habe.
Aber nicht alle in Singapur freuen sich über die vielen ausländischen Firmen und ihre Mitarbeiter. Die steigenden Lebenshaltungskosten seien ein wachsendes Problem, sagt Sumit Agarwal.
Wenn wohlhabende Menschen nach Singapur ziehen, treiben sie die Preise, insbesondere auf dem Immobilienmarkt, deutlich nach oben. Das heizt auch die allgemeine Inflation an.
Auch im Einkaufszentrum Suntec City beim Pop-up-Geschäft sind nicht alle Kunden begeistert von dem Angebot der chinesischen Unternehmen.
In terms of preference, I think most of us still prefer brand from Europe.
Die meisten von uns mögen europäische Marken einfach lieber. Man traut ihnen mehr. Bei Produkten aus China bin ich immer etwas vorsichtiger.
Heute hat der ältere Herr aber eine Ausnahme gemacht. 4 T-Shirts für umgerechnet 38 Euro sind in seiner Einkaufstasche gelandet. Wenn der Preis stimmt, schlagen eben trotzdem viele zu. Auch wenn sie von den Produkten aus China nicht so viel halten. Denn da werden sie weiterhin produziert. Auch wenn sich das Unternehmen nicht zuletzt durch den Umzug nach Singapur international gibt.
Singapur-Washing und andere Gründe für chinesische Firmen, den Standort zu wechseln, das war Ines Burkhardt aus Singapur. Jede Protestwelle macht gleich Geschichte, doch am 7. Juli 1990 gaben die Saba-Saba-Proteste in Kenia den Anstoß zum Wandel der Einparteiendiktatur des Präsidenten Daniel Arap Moi. Es war so etwas wie der Wendepunkt hin zur Mehrparteiendemokratie. Zum 35. Saba-Saba-Jahrestag waren zu Beginn dieser Woche wieder viele Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten, skandierten, zündeten Feuer an. Diese Frauen und Männer fordern politische Reformen und den Rücktritt des amtierenden Präsidenten William Ruto. Der ließ die Polizei aufmarschieren. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen starben viele Menschen. Julia Lindazu aus Nairobi.
31 tot, 107 verletzt, 532 verhaftet und 2 entführt. Die traurige Bilanz der jüngsten Proteste in Kenia. Die Polizei setzte nicht nur Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse, sondern auch scharfe Munition gegen die Demonstranten ein. Paul Muchiri hat am vergangenen Montag in der Hauptstadt Nairobi protestiert. Wir protestieren, weil wir immer noch versuchen, die Regierung dazu zu bringen, auf das Volk zu hören, aber niemand hört zu. Deshalb protestieren wir. Es gibt außergerichtliche Hinrichtungen, Korruption in der Regierung ist deutlich zu sehen und niemand unternimmt etwas. Präsident William Ruto steht unter massiver Kritik. President losing it, titelt die kenianische Tageszeitung The Standard am Donnerstag. Der Präsident dreht durch. Eine Reaktion auf Rutos jüngste Anweisung an die Polizei.
So, mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine.
Wer Geschäfte anzündet oder Eigentum zerstört, dem sollte in die Beine geschossen werden. Er sollte ins Krankenhaus gebracht und anschließend vor Gericht gestellt werden. Man sollte ihn nicht töten, aber die Beine brechen. In den sozialen Medien reagieren viele junge Kenianerinnen und Kenianer mit Galgenhumor, teilen KI-generierte Bilder von Protestierenden mit Krücken und verbundenen Beinen, Warteschlangen vor Wahllokalen, alle sitzen im Rollstuhl. Wycliffe Onshura, ein junger Motorradtaxifahrer aus Nairobi, beschreibt den Blick der jungen, protestierenden Menschen auf die kenianische Regierung so.
There are other people, mostly politicians.
Vor allem Politiker lassen unser Land schlecht dastehen. Darüber sind wir unglücklich. Als junge Generation müssen wir unser Land verlassen und dorthin gehen, wo es Frieden, Meinungsfreiheit und Freiheit für alle gibt. Er sagt, er sehe Ruto nicht länger als seinen Präsidenten an. Im Wahlkampf vor 3 Jahren inszenierte sich Ruto als Kämpfer für die Armen. Er versprach unter anderem, die Polizeigewalt im Land zu beenden. Alleine bei Demonstrationen wurden in den vergangenen 2 Jahren 140 Menschen getötet. Ist die Demokratie in Kenia in Gefahr? Ostieno Namwaya ist Ostafrika-Experte bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Er sagt, die Demokratie ist nicht wegen der Proteste in Gefahr, aber sie ist in Gefahr, weil die Regierung sich weigert, das Gesetz zu respektieren. Sie behandeln Proteste als Straftat, weigern sich also, die Verfassung einzuhalten. Sie suchen sich nur das heraus, was ihnen nützt. Und genau das bedroht die Demokratie in Kenia. Die Demonstrationen würden friedlich starten, erzählt Namwaya, der auch schon mehrfach als Beobachter vor Ort war. Die Lage eskaliere, sobald die Polizei Tränengas einsetze. Was ihn aktuell besonders beunruhige, die Gewalt sei nicht länger auf einzelne Protesttage begrenzt. Und dafür sei nicht nur die Polizei verantwortlich. Schlägertruppen sind im Land unterwegs. Einen Tag vor den jüngsten Protesten gab es einen Überfall auf dem Gelände der Nationalen Menschenrechtskommission. Dort wollten Mütter der durch Polizeigewalt gestorbenen jungen Männer eine Pressekonferenz geben. Mit Messern und Schlagstöcken bewaffnete Männer stürmten die Veranstaltung, bedrohten die Frauen und raubten sie aus. Menschenrechtsaktivistin Ruthie Mumbi war eine der Organisatorinnen der Pressekonferenz. Schande über die kenianische Regierung. Anstatt Frauen zu schützen, haben sie Schläger geschickt. Am Montag dann zerstörten Schlägertruppen Geschäfte, zum Beispiel den Handyladen von Nancy Gicharu. Einige Schläger sind in unseren Laden eingedrungen. Es waren keine Demonstranten. Wir haben viel verloren. Bargeld, viele Handys. Wir haben unsere Laptops, unsere Drucker, alles verloren. Unser Laden ist komplett zerstört. Politikwissenschaftler Ostieno Namwaya geht davon aus, dass die Schläger politisch gesteuert sind. Wir haben gesehen, wie diese Schläger Seite an Seite mit der Polizei arbeiten und Menschen in deren Anwesenheit angriffen, ohne dass die Polizei etwas unternahm. In anderen Fällen wurden sie von Polizeifahrzeugen transportiert und begingen Verbrechen. Diese Schläger sind also keine gewöhnlichen Schläger, sondern politische Schläger. Und für mich ist das der sicherste Weg zur Anarchie. Für ihn ist klar, nicht die Proteste sind das Problem, sondern der Umgang der Politik damit. Die Wut auf Regierung und Polizei wächst. Es dürften nicht die letzten gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Bevölkerung in Kenia gewesen sein.
Eine Reportage von Julia Lin. Nach den letzten Erhebungen der Kenianischen Kommission für Menschenrechte sollen bei diesen Unruhen sogar 38 Menschen ums Leben gekommen sein. Seit 1956 ist Rabat die Hauptstadt Marokkos und seitdem hat sich vieles in dieser Stadt geändert. Marokko will gerade hier zeigen, was es kann. Am Bahnhof kommt ein Hochgeschwindigkeitszug an, der Flughafen ist modern, viele Straßen werden mit LED-Laternen beleuchtet und aus den früheren Slums sind die meisten Wellblechhütten verschwunden. Rabat, so will es offenbar der marokkanische König, soll aber nicht nur Touristen oder den vielen ausländischen Diplomatinnen und Diplomaten Lebensqualität bieten, sondern auch den Marokkanerinnen und Marokkanern, die hier wohnen. Das große Meerwasserschwimmbad in Rabat, La Grande Piscine, bietet allen Abkühlung in der Sommerhitze. Stefan Ehlert war für uns dort.
jede Menge Lautsprecher, eine große Bühne, Musik zum Mittanzen. In Afrikas wohl größtem Freibad ist auch abseits des Badevergnügens für Unterhaltung gesorgt. In den heißen Sommermonaten reißt der Strom der Besucher nicht ab. Unter ihnen befindet sich die Lehrerin Samia Akudat aus Rabat. Sie begleitet ihren Sohn Rayan zum Schwimmen.
Die Qualität des Wassers ist gut, vor allem weil es aus dem Meer kommt und nicht geklort ist, wie in den normalen Schwimmbädern. Das Wasser ist schön klar, das gefällt mir. Ein kleines Problem gibt es schon. Es ist immer so voll hier, aber heute ist es noch okay.
Voll ist es vor allem rund ums Kinderbecken, weil sich dort Eltern und Großeltern aufgestellt haben, um die Kleinen beim Planschen mit dem Handy zu filmen. Insgesamt bis zu 5000 Personen finden Einlass im Grande Piscine, im großen Freibad hier am Ufer des Atlantiks. Strände zum Schwimmen sind in Marokkos Hauptstadt Rabat Mangelware, auch im Umland. Auch deshalb hat die Stadt dieses Freibad gebaut, damit die Menschen irgendwo Abkühlung finden. Die Sicht über die riesige Poollandschaft mit dem Meer im Hintergrund ist spektakulär. Es gibt Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Zusammen sind sie so groß wie mehrere Fußballfelder. Shahed Miftah ist mit ihrer Familie aus der Westsahara angereist, um in Rabat Urlaub zu machen. Ein Besuch im Freibad der Superlative gehöre zum Aufenthalt unbedingt dazu.
C'est le grand piscine en Afrique.
Die Rekordgröße und die Weitläufigkeit seien für ihn und seine Freunde auf jeden Fall ein Kriterium, warum sie hierher kämen, sagt ein Junge aus der Vorstadt Skirat. Es sei nun einmal das größte Freibad weit und breit, genug Platz, um sich im Wasser auszutoben. Unschlagbar sei aber auch der Eintrittspreis. In keinem anderen Freibad sei der Eintrittspreis so niedrig und werde gleichzeitig so viel dafür geboten. Umgerechnet kostet das Ticket nicht mal einen Euro. Dafür kann man so lange bleiben, wie man will, schwimmen, duschen, chillen, tanzen. Auch mehrere Parcours mit Geschicklichkeitsspielen sind aufgebaut. Was fehlt? Ist Schatten. Jedes schattige Fleckchen ist besetzt, vor allem von älteren Frauen, die ihre Familie ins Freibad begleiten, aber selbst nicht schwimmen. Doch nicht jeden stört die Sonne. Er sei Marokkaner und an die Sonne gewöhnt, sagt ein Junge. Mindestens einmal die Woche komme er mit seinen Freunden ins Freibad, wo nach offiziellen Angaben mindestens 140 Bademeister, ausgestattet mit Trillerpfeifen und gelben T-Shirts, für Sicherheit sorgen sollen.
Man sieht doch, es gibt hier jede Menge Bademeister. Ich bin schon zum dritten Mal hier und es gibt sehr viele Sicherheitskräfte.
Nicht nur Bademeister, auch Ordner, Einlasskontrolleure, Reinigungskräfte, Animateure, Verwaltungsangestellte, Feuerwehr, Ambulanz, Köche und Kellner. An die 300 Menschen finden hier in den Sommermonaten Arbeit. Das Freibad mit seiner Rekordgröße macht eben auch rekordverdächtig viel Arbeit. Mit dem Anschluss an Afrikas schnellsten Zug, mit dem höchsten Hochhaus Afrikas und dem größten Freibad des Kontinents verfügt Marokkos Hauptstadt Rabat nun schon über 3 Attraktionen der Superlative. Bald kommt noch eine dazu. In der Nähe des Grande Piscine soll bald Afrikas größtes Riesenrad in den Himmel ragen. Geplante Rekordhöhe 264 Meter.
Jede Menge Bademeister. Eine Reportage von Stefan Ehlert, unserem Korrespondenten in Rabat. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk mit Gerwald Herter. Schönen Samstag.